Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief. Und zwar lese ich das ganze erste Kapitel. Die Predigt wird dann über die ersten beiden Verse sein. Aber wir lesen, dass wir hineinkommen in den ersten Timotheusbrief, das ganze Kapitel. 1. Timotheus, Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden oder Mythen und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Und dieses haben einige von sich gestoßen. und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehört Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Soweit die Schriftlesung. Wie gesagt, wir wollen uns heute in der Predigt auf die ersten beiden Verse konzentrieren. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute mit einem neuen Buch der Heiligen Schrift beginnen in der Auslegung. Und zwar dieses Mal ein Buch aus dem Neuen Testament, dem ersten Timotheusbrief. Und dieser erste Timotheusbrief, er gehört ja bekanntlich zusammen mit dem zweiten Timotheusbrief und auch mit dem Titusbrief zu den sogenannten Pastoralbriefen. So fassen wir diese drei Briefe zusammen. Und das heißt, diese Briefe sind zunächst einmal an einen einzelnen Menschen gerichtet. An Leiter, an, wenn wir so wollen, Pastoren der jeweiligen Gemeinden. Darüber hinaus sind sie aber selbstverständlich, sage ich einmal, auch an die ganze Gemeinde gerichtet. Ein Beweis dafür, dass die Pastoralbriefe an die ganze Gemeinde gerichtet ist, wird daran deutlich, dass es etwa am Schluss des zweiten Timotheusbriefes oder auch des Titusbriefes nicht heißt, wie man eigentlich erwarten könnte, die Gnade des Herrn sei mit dir, also Timotheus oder Titus, sondern die Gnade des Herrn sei mit euch. Wir sehen daran, dass dieser Brief auch vor der gesamten Gemeinde gelesen wurde und damit auch an sie gerichtet ist. Die Thematik, um die es in den Pastoralbriefen geht und damit eben auch in unserem Brief, das sind Themen, über die wir in den letzten Wochen immer und immer wieder gesprochen haben bei den sogenannten Bekenntnisunterweisungen. Es sind Fragen wie will Gott, dass die Gemeinde ist? Nicht über diese Frage haben wir alle so unsere Meinungen. Das merkt man ganz sicher daran, wenn wir unsere Meinung darüber kundtun, was besser gemacht werden könnte in einer Gemeinde. Nicht wenige von uns sind hier, weil sie sagen, in anderen Gemeinden ist es schlechter, hier ist manches besser. Nun, davon überzeugt zu sein, ist schön, aber möge der Herr uns weiter gnädig sein, dass das auch so bleibt und möge er uns hier vor Selbstsicherheit bewahren. Aber wichtig bei den Fragen, wie eine Gemeinde sein soll, ist nicht die Antwort auf die Frage, wie wir finden oder meinen, dass es zugehen müsste in einer Gemeinde, sondern was will Gott? Wie will Gott, dass seine Gemeinde auch strukturiert ist? In dieser Fragestellung widmet das Neue Testament einen keineswegs geringen Teil der Schriften. Und trotzdem ist diese Fragestellung nicht allgemein akzeptiert. Es gibt immer noch eine Menge von Christen, die vertreten die Meinung, Fragen der Struktur der Gemeinde, das ist etwas Äußerliches. Manche denken sogar daran, dass es weltlich ist, gleichgültig. Nun halten wir eines fest, Gott gibt in seinem Wort Anweisungen, auch über die Ordnungen in der Gemeinde. Und wir sind sehr gut beraten, diese Ordnungen, diese Anweisungen zur Kenntnis zu nehmen. Haben wir uns eigentlich mal die Frage gestellt, was würde es eigentlich für diese unsere Gemeinde bedeuten, wenn sie von Paulus, von einem Apostel geleitet würde? Wie würde sich unsere Gemeinde eigentlich prinzipiell unterscheiden von einer Gemeinde zur Zeit der Apostel? Vielleicht darf ich das einmal klar machen anhand eines Verses aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 14, also wir brauchen nur eine Seite zurückzublättern. In diesem Abschnitt am Ende von Kapitel 3 des 2. Thessalonicher Briefes behandelt Paulus die Frage, ob Christen für ihren Lebensunterhalt arbeiten sollen oder ob es nicht besser ist, nicht zu arbeiten, vor allem mit den eigenen Händen zu arbeiten. Nicht wahr? Gemäß dem griechischen Arbeitsethos in der Antike galten Arbeiten mit Händen eigentlich als Arbeiten für Sklaven. Nicht derartige Arbeiten, das war den Sklaven zugewiesen. Ein freier Grieche, der sich finanziell nur irgendwie leisten konnte, der arbeitete nicht. Er tat bestenfalls noch etwas, was man als Beschäftigung bezeichnen kann. Er ging einer Beschäftigung nach und das Ziel dieser Beschäftigung, das war eine, ich sag mal, innere, charakterliche Harmonie, Ausformung. Das sollte mit dieser Beschäftigung erreicht werden. Und nun der Apostel Paulus, er legt Wert auf die Feststellung, dass ein solches Verhalten, eine solche Einstellung nicht christlich ist. Ein Christ, der hat zu arbeiten, um mit seinen eigenen Händen für seinen Lebensunterhalt aufzukommen und auch, so sagt er einmal an einer Stelle, um den Bedürftigen zu geben. Ein Christ hat zu arbeiten, er darf nicht schmarotzen. Und in diesem Zusammenhang sagt er nun in 2. Thessalonicher 3, Vers 14, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet, mit anderen Worten, nennt seinen Namen von der Kanzel, nennt ihn mit Namen und habt keinen Umgang mit ihnen. Distanziert euch von ihm, damit er sich schämen muss oder damit er beschämt wird. Und niemand von uns kann sich hinstellen und sagen, wenn jemand unserem Wort nicht gehorchen will. Aber der Apostel Paulus konnte das schreiben. Denn über ihn gilt das Wort, das der Herr einmal generell zu den Aposteln sagte, nämlich das Wort aus Lukas 10, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich. Dieses Wort gilt nicht jedem, aber es galt und gilt den Aposteln. Sie erhielten von ihrem Herrn diese gewaltige Autorität. Und wenn wir noch einmal ein Blatt in der Bibel zurückblättern zum 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13, dann lesen wir dort, Paulus blickt zurück auf seinen Dienst, der gerade ein paar Wochen zurücklag. Und er sagt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündete Wort als Wort Gottes empfangen habt, also nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Paulus dankt Gott dafür, dass die Gemeinde in Thessaloniki das, was er verkündete, als Wort Gottes aufnahm. Noch einmal, auch dieses Wort können wir nicht eins zu eins auf uns übertragen. Ich kann mich nicht vor Sie hinstellen und sagen, das, was ich euch jetzt sage, ist das Wort Gottes. Das wäre vermessen. Heute ist es unsere Aufgabe, das Wort unter anderem des Apostels Paulus zu verkündigen, auszulegen, rüberzubringen, was das heißt für die Gemeinde in der Gegenwart, diesem Wort gehorsam zu sein und zum Gehorsam aufzurufen. So haben wir zum Beispiel das Wort in 2. Thessalonicher 3 zu übernehmen. Wenn jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht von der Gemeinde unterstützt werden. Übrigens achten wir bitte darauf, es geht hier nicht um diejenigen, die nicht arbeiten, etwa weil sie arbeitslos sind, aber die arbeiten wollen, sondern es geht um die, die nicht arbeiten wollen, die keine Lust dazu haben. Mit denen, sagt Paulus, habt keinen Umgang. So ist auch das, was der Apostel hier im 1. Timotheusbrief über Gemeindeordnung, über Gemeindebau schreibt, für uns verbindlich. Aber wenn wir einmal anfangen, nur dieses erste Kapitel des 1. Timotheusbriefes zu lesen, und wir könnten auch den ganzen Brief lesen, da fällt gleich von Anfang an etwas auf. Hier schreibt zwar jemand über Gemeindestrukturen, hier schreibt jemand über Gemeindebau, aber er hat offensichtlich nicht im Sinn, irgendwie einen Bestseller zu schreiben. Es geht nicht nach der Melodie Tipps aus der Gemeindepraxis für die Gemeindepraxis oder hilfreiche Anweisungen für eine Gemeinde, die wachsen will. Ich glaube, wenn wir heute in einen christlichen Bücherladen gehen, dann kommen wir gar nicht drum herum, als dass uns Bücher begegnen mit dem Titel von Kirche, das sind wir. Gemeindebau, wie macht man das? Und natürlich zielorientiert. Oder Modelle des erfolgreichen Gemeindebaus. Wenn ich richtig sehe, gibt es heute in unserem Teil der Welt drei, ich sag mal, Grundmodelle, wie man meint, Gemeinde zu bauen. Da ist erstens das Modell des theologischen Liberalismus. Und dieses Modell hat seine Wurzeln in der sogenannten modernen Theologie. Und dieses Modell für Gemeinde, für Kirche besagt, ich formuliere es einmal holzschnittartig, die Bibel, auch die ist vor tausenden von Jahren geschrieben. Und so wie sie geschrieben ist, ist sie dem heutigen Menschen nicht mehr zumutbar. Wir müssen die Botschaft an den modernen Menschen anpassen. Das, was die Bibel sagt, so sagt man, das muss neu durchdacht werden. Es muss neu gesagt, es muss neu formuliert werden. Und einiges sollten wir besser weglassen, weil es für den modernen Verstand ein zu großer Anstoß ist, etwa was über Dämonen, Austreibung oder Wunder dort drin steht. Der Grundgedanke dieses Modells ist, dass der Schlüssel, um Gemeinde zu bauen und auch für die Stärke einer Gemeinde, darin besteht, dass man den modernen Menschen keinen Anstoß bereiten darf. Die Botschaft, sie muss gleichsam in der Verlängerung des Denkens und Fühlens des modernen Menschen stehen. Und so muss der Inhalt der Botschaft gleichsam abgedeckt werden, zugunsten der Kultur, zugunsten der Größen, die in einer Gesellschaft wichtig sind, also bei uns etwa der Wissenschaft. Nun, gegen diese Idee standen viele Christen in der Vergangenheit auf. Und sie sagten, nein, wir glauben der Botschaft der Bibel so, wie es geschrieben steht. Es wird die Gemeinde keineswegs stärker machen, sondern es wird sie kaputt machen, wenn nicht mehr die Botschaft, so wie sie geschrieben steht, in der Gemeinde verkündet wird. Und diese Leute sagten, wir sind nicht davon überzeugt, dass die Bibel dem Zeitgeist angepasst werden muss. Geschweige denn, dass man wirklich auf diese Weise Menschen erreicht und wahrhaftig mit Gott und seinem Wort konfrontieren kann, sondern dann geht die Gemeinde kaputt, dann wird sie zerstört. Sie gingen sogar noch weiter. Sie sagten, wir wollen mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten. Wir wollen mit Leuten, die die biblische Botschaft nicht akzeptieren, sondern sie nach ihrer eigenen Auffassung anpassen, nicht in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Diese Einstellung war ganz zweifellos ein Akt des Glaubens, auch des Glaubensmutes und auch des Bekennens. Und diejenigen, die dieses einmal vertraten, man nannte sie Evangelikale. Und das zweite Modell, ich nenne es einmal das neo-evangelikale Modell, das war folgendes. Hier sagt man, nein, nein, das Evangelium wollen wir nicht verändern. Das Evangelium von Jesus, das ist schon okay. Die Botschaft, nein, die muss eigentlich nicht verändert werden. Aber die Methoden der Verkündigung, die müssen an den heutigen Zeitgeist angepasst werden. Man will hier nicht eigentlich die Botschaft abschaffen. Zum Beispiel soll nicht der Gottesdienst abgeschafft werden, aber eben wie er gefeiert wird. Das kann heute nicht mehr so sein, wie es noch im letzten Jahrhundert der Fall war. Die Methode, also die Art und Weise, wie die Botschaft rübergebracht werden soll, wie der Gottesdienst gefeiert werden soll, das muss verändert werden. Diese Leute sagen, die Botschaft des Evangeliums ist recht, aber die alten Wege, die alten Weise, die funktionieren nicht mehr. Noch einmal, das ist das neoevangelikale Modell. Und das dritte Modell, ich nenne es hier einmal das biblische Modell. Das biblische Modell ist davon überzeugt, dass sowohl der Inhalt der Botschaft Gottes als auch seine Methode, diese Botschaft rüberzubringen, immer angewandt werden kann. Und man ist hier davon überzeugt, dass diese Botschaft immer auch das erzielt, wozu es gesetzt worden ist. Hier ist man davon überzeugt, dass es weder unsere Aufgabe sein kann, das Evangelium zu verändern oder anzupassen, noch dass es unsere Aufgabe ist, Methoden zu entwickeln, die dem heutigen Marketingdenken entsprechen. Vielmehr ist es Aufgabe der Gemeinde, immer treu zu sein in dem, was wir inhaltlich glauben und verkündigen, und treu zu bleiben in der Art und Weise, in der die Botschaft weitergegeben wird, wie Gottes Wort es sagt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Unterscheidungen nach wie vor grundlegend sind. Und praktisch alles, was wir heute so erleben und mitbekommen, kann in eine dieser Kategorien eingeordnet werden. Der klassische Liberalismus, die moderne Theologie, sie verkündete, das Evangelium wird die Zuhörer nicht erreichen, es sei denn, man hat vorher den Inhalt der Botschaft an die Zuhörer angepasst. Der Neoevangelikalismus sagt, das Evangelium, es wird seine Zuhörer nicht erreichen, es sei denn, die Methoden, in denen wir es verkündigen, werden geändert. Das Wort Gottes sagt uns, das Evangelium wird wirken und Gott gibt uns sowohl die Botschaft als auch die Methode, um sein Evangelium zu verkündigen. Nicht denken wir in diesem Zusammenhang einmal an den Brief des Apostels Paulus an die Galater. Paulus verkündet in diesem Brief entschieden das Evangelium. Und zwar so, wie er es von dem Herrn empfangen hat. Und er gebraucht hier sehr scharfe, sehr harte Worte. Worte, die man zum Teil sich gar nicht traut, heute zu übersetzen. Wenn jemand etwas anderes als Evangelium verkündet, als das, was wir euch verkündigt haben, er sei verflucht, schreibt Paulus in Galater 1. Wenn wir uns einbilden, wir müssten das Evangelium nur etwas verändern, uns damals ging es nur um die Beschneidung. Es wäre nichts anderes als Verrat am Evangelium. Es wäre eine Missachtung dessen, was Christus auf Golgatha getan hat. Aber auch in den Methoden dürfen wir nicht beliebig sein. In den ersten Kapiteln des ersten Korintherbriefes geht der Apostel Paulus ausführlich auf das Thema des Gemeindebaus ein. Und seine Kernaussage ist, geistliche Dinge können nur durch geistliche Mittel verkündet werden. Das Ziel muss den Mitteln entsprechen und die Mittel dem Ziel. 1. Korinther 2, Vers 13. Nicht, wenn ich das Ziel A habe, dann kann ich nicht Mittel gebrauchen, mit denen ich ein anderes Ziel, sagen wir das Ziel B, erreiche. Also konkret mal, wenn ich das Ziel habe, Menschen mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium zu erreichen, weil ich davon überzeugt bin, dass nur durch das Evangelium von Jesus Christus die Sünder Gott und sein Heilswerk erkennen und allein auf diese Weise errettet werden, dann kann ich nicht einen Weg, dann kann ich nicht eine Methode beschreiten, in der ich Menschen mit allem Möglichen überhäufe und bestenfalls noch nebenbei das Evangelium von Gott einfließen lasse. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass niemand zur Erkenntnis Gottes kommt und dass dann auch der Glaube nicht zum Menschen kommt. Das, was uns hier der erste Timotheusbrief lehrt, ist, dass Gott uns zu sich und zu Christus ruft, gemäß seiner Botschaft und seinen Methoden. Im ersten Timotheusbrief, wie auch in den anderen Pastoralbriefen, geht es auch um das Thema, was wir inhaltlich glauben. Aber vor allem geht es darum, wie wir in der Gemeinde dienen sollen und welche Wege wir dazu beschreiten sollen. Und das wird bereits deutlich hier in den ersten beiden Versen des ersten Timotheusbriefes, also im Gruß. Und ich möchte uns auf vier Punkte hinweisen. Erstens, der Dienst in der Gemeinde erfolgt gemäß dem Befehl Gottes. Der Dienst in der Gemeinde erfolgt gemäß dem Befehl Gottes. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen. Zweitens, der Dienst in der Gemeinde hängt ab von einer klaren Erkenntnis darüber, wer Gott ist und wer Christus ist. Nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, unserer Hoffnung. Drittens, der Dienst in der Gemeinde ist immer ein Dienst der Ermutigung. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Und viertens, der Dienst in der Gemeinde ist ein Dienst aus den Quellen, die Gott darreicht. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Zunächst also zu unserem ersten Punkt, der Dienst in der Gemeinde erfolgt gemäß dem Befehl Gottes. Damit beginnt Paulus diesen Brief an Timotheus und er weist darauf hin, dass sein Dienst gemäß dem Befehl, gemäß der Anweisung Gottes ist. Das ist für die Autorität auch dieses Briefes entscheidend. In einem anderen Brief, im Galaterbrief, wird der Apostel sogar über dieses Thema ausführlicher, klarer, schärfer. Er schreibt dort, dass er Apostel ist, nicht von Menschen, noch durch Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, dem Vater, der ihn, also Christus, auferweckt hat aus den Toten. Paulus wurde von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus zu seinem Dienst berufen, beauftragt und beschlagnahmt. Paulus ist wegen Gottes Beauftragung Apostel. Nun, Timotheus, er ist nicht Apostel. Ihm ist nicht Christus vor Damaskus erschienen. Er wurde von Paulus berufen. Wir lasen das vorhin in der ersten Schriftlesung. Und ihm wurden dann von den Ältesten in Lystra die Hände aufgelegt. Aber auch Timotheus, auch er soll wissen, von wem er gesandt und berufen ist und in wessen Dienst er steht. Und auch wir müssen das wissen, in wessen Dienst wir stehen. Noch einmal, dass wir uns hier nicht missverstehen. Niemand von uns ist ein Apostel. Aber eines muss auch klar sein. Es ist letztlich nicht die Gemeinde, die in einen Dienst einsetzt, die in ein Amt einsetzt. Sie kann dem Willen Gottes Ausdruck verleihen durch eine Wahl. Aber der, der zum Dienst einsetzt, das ist Gott. Paulus, Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes. So beginnt Paulus diesen Brief. Mal ehrlich, kommt uns dieser Beginn nicht doch recht förmlich vor? Paulus liebte doch den Timotheus. Er hatte eine innige Beziehung zu ihm. Das sehen wir auch gleich im nächsten Vers, in dem er ihn anspricht. Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Sie hatten schon viele geistliche Schlachten zusammengeschlagen. Aber warum diese Förmlichkeit hier am Anfang? Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes. Ich denke, der Grund dafür liegt darin, dass ein enges Verhältnis zu einem anderen Mitarbeiter im Reich Gottes, ein enges Verhältnis unter Mitarbeitern im Reich Gottes, etwas durch und durch anderes ist als Kameradschaftlichkeit oder Partnerschaftlichkeit oder Kumpanei. Denn dafür ist der Dienst im Reich Gottes, den wir haben, zu verantwortungsvoll. Ja, gewiss, Paulus hatte eine sehr enge Gemeinschaft mit Timotheus. Sie waren einander teuer. Sie arbeiteten eng zusammen. Und sie gingen durch dick und dünn. Aber der Grund, warum Paulus diesen Brief nicht anfängt mit Hallo Timotheus, wie geht es dir? Lange nichts voneinander gehört. Kopf hoch oder ähnlichem. Das liegt darin, dass er gerade durch diesen Hinweis Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, seinem Freund, seinem engen Mitarbeiter deutlich machen will. Schau, Timotheus, Autorität in der Gemeinde kommt von Gott. Bei mir war es in einer außergewöhnlichen Weise. Ich bin Apostel. Aber auch deine Autorität. Timotheus, der wurde ja öfters ausgesandt in andere Gemeinden. Und vielleicht lag es daran, wie Timotheus auftrat. Wir wissen es nicht genau, aber oft wurde er in Gemeinden herumgestoßen. Das wird immer wieder in den Briefen deutlich. Etwa im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, da muss Paulus einmal an die Gemeinde in Korinth schreiben und man stelle sich das einmal vor. Wenn der Timotheus zu euch kommt, dann nehmt ihn doch bitte auf. Das ist nicht gerade ein Ruhmesblatt für eine Gemeinde, oder? Aber wenn Paulus hier darauf hinweist, dass er Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen ist, dann macht er gleich zu Anfang darauf aufmerksam, woher sein Amt, woher sein Auftrag und damit auch woher seine Autorität stammt. Paulus ist nicht deswegen ein Apostel, weil er zur rechten Zeit die richtigen Leute kennengelernt hatte. Paulus ist nicht deswegen ein Apostel, weil er einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legte oder weil er sich in der gemeindlichen Karriereleiter emporgearbeitet hatte. Paulus ist nicht deswegen ein Apostel, weil er netter bei den Leuten ankam als andere. Nein, Paulus ist deswegen Apostel, weil ihm der erhöhte Herr in den Weg trat, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um Christen in Gefängnisse zu bringen und zu töten. Und gleich darauf, gleich noch vor Damaskus, gab der Herr dem Paulus den Auftrag: Ich werde dir zeigen, wie viel du für mich leiden wirst. Übrigens nicht leisten wirst, sondern leiden wirst. Und Timotheus, auch er bekam einen Auftrag. In 1. Timotheus 1, Vers 18 hören wir, wie über ihn Weissagungen ausgesprochen worden sind. Wir kommen noch darauf zurück. Zunächst aber halten wir einmal fest, in dem Augenblick, an dem wir meinen, in der Gemeinde das Management selbst in die Hand nehmen zu dürfen, selbst regeln zu dürfen, wie alles läuft, ist der Tod im Topf. Nicht, das sehen wir bereits im Alten Testament. Da errichtete der König des Nordreiches, Jerobeam, die Götzenbilder in Bethel und Dan. Und er erklärte frech, das ist jetzt euer Gott, geht dahin und verehrt Gott, diesen Gott. Und dann berief er Priester in den Dienst dieser Götzen und das Chaos und die Unruhe im Volk Gottes begann. Entweder Gott setzt in ein Amt ein, und dann bestätigt er auch unseren Dienst. Oder wir machen es. Und dann geht es schlussendlich den Bach runter. Paulus, ein Apostel Jesu Christi nach dem Willen Gottes. Das Zweite, worauf ich aufmerksam machen will, der Dienst in der Gemeinde hängt ab von einer klaren Erkenntnis darüber, wer Gott ist. Es ist erstaunlich, worauf Paulus bereits im Gruß den Timotheus im Blick auf Gott hinweist. Es sind vier Dinge. Gott ist der Retter. Dann kommt er zu Jesus. Jesus Christus ist die Hoffnung. Dann kommt er wieder zurück zu Gott, dem Vater. Gott ist der Vater. Und dann wieder zu Jesus Christus. Jesus, der Christus, ist Herr. Erstens also, Paulus Apostel, Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Im Dienst für Gott zu stehen, heißt keineswegs nur und vor allem nicht in erster Linie, dass wir theologisch geschult sind. Vielmehr müssen wir als erstes wissen, ob Gott unser Retter ist, ob Gott mein Retter ist, ob Gott für uns ist. Es reicht lange nicht, einen Gott zu haben, der nett ist oder der gütig ist. Wir brauchen nicht weniger als einen Gott, der unsere Sünden vergibt. Mit weniger können wir in unserem Elend nicht auskommen. Und Paulus weiß, dass er einen Gott verkündigen kann, der rettet. Ich will dazu auch noch Folgendes sagen. Wenn jemand zu einer Gemeinde gehört, in der er nichts oder in der er kaum etwas über Sünde hört oder nur so nebenbei, dann wirst du unter Garantie auch nichts über einen Gott hören, der aus Sünden und Sündenschuld rettet. Und eine solche Kirche, eine solche Gemeinde ist nun tatsächlich überflüssig. Botschaften wie Jesus löst deine Probleme oder Jesus macht dich glücklich oder er gibt dir Stressfreiheit oder sagen wir es auf Englisch, Jesus makes you feel happy, sind nicht das, worum es im Evangelium geht. Der Apostel spricht hier gleich am Anfang über den Kern seines Dienstes und er hat einen Gott zu verkünden, der der Retter ist. Paulus, er ist von Gott gerufen, von einem Gott, der Retter ist. Und er ruft zu diesem Gott die Menschen, der rettet. Aber nicht nur das. Paulus ist gerufen von Christus, der unsere Hoffnung ist. Und sehen Sie, damit wird auch gleich am Anfang dieses Briefes die Perspektive in einer Gemeinde deutlich. Es geht nicht um eine Probleme in erster Linie. An anderer Stelle schreibt Paulus einmal, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus Hoffnung hätten, wir wären die elendsten von allen Menschen. Die Perspektive, die wir als Christen haben, ist eine Perspektive über den Tod hinaus. Hier dieses irdische Leben ist ein fortwährendes Sterben, wie es in unserer Agenda des Abendmahls so zutreffend steht. Wir warten auf das Kommen unseres Herrn, unseres Retters Jesus Christus und auf die Vereinigung mit ihm in seinem Reich. Unser Glaube, unsere Hoffnung, sie ist ausgerichtet auf ihn, er, der im Fleisch gekommen ist, auf sein irdisches Leben, auf seinen Dienst, auf sein Tod am Kreuz, auf seine Auferstehung, dass er jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel ist, als hoher Priester für uns eintritt. Und wir blicken aus auf den Tag, an dem er sichtbar wiederkommen wird und an dem er dann jede Träne abwischen wird. Ferner weist Paulus den Timotheus auf Gott, unseren Vater. So nennt er ihn hier gleich im Gruß. Wir können nicht zu Gott Vater sagen, es sei denn, wir kennen seinen Sohn, der uns in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters bringt. Der Vater selbst hat euch lieb, so sagt es unser Herr einmal. Gott ist nicht länger der gerecht Richtende, sondern wegen Christus der für unsere Sünden Gestorbene. Paulus weiß, dass es lebensnotwendig ist, dass wir diese Wahrheit im Geist erfassen. Gott, unser Vater, wenn wir in der Gemeinde dienen. Wir gehören diesem Gott, der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist unser Vater. Wenn wir Jesus Christus und das Werk, das er auf Golgatha getan hat, im Glauben erfassen können, dann haben wir auch Gott zu unserem Vater. Dann haben wir uns auch endlich abgewandt von allen eigenen Versuchen, um uns zu rechtfertigen, um uns selbst in Ordnung zu bringen, um gut vor den Menschen dastehen zu wollen. Wenn wir endlich sagen, Herr, ich habe keine Chance und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist Jesus Christus. Und wenn wir uns dann ganz auf ihn werfen, ihm glauben, ihm vertrauen, dem glauben, was sein Wort sagt. Der Dienst in der Gemeinde hängt von einer klaren Erkenntnis dessen ab, dass Gott unser Vater ist. Und schließlich weist Paulus hier gleich im Gruß auch darauf hin, dass Jesus Christus unser Herr ist. Ja, Gott ist nicht nur unser Retter, sondern er ist auch unser Herr. Unser Heiland ist Christus. Er ist der Herr des Himmels und der Erde und er ist auch der Herr der Gemeinde. Timotheus, vergiss das nicht. Timotheus, du bist nicht der Herr der Gemeinde. Timotheus, du arbeitest dort in Ephesus, aber du bist nicht der Herr. Die Gemeinde, sie hat einen anderen Herrn und dessen Diener du bist. Vergiss das niemals. Gelegentlich werde ich gefragt, Bruder Claudke, wie ist das in Ihrer Gemeinde? Nein, diese Gemeinde, sie gehört nicht mir, sie ist nicht unsere Gemeinde. Es ist die Gemeinde von Christus, er ist der Herr. Der dritte Punkt, den wir hier im Gruß schon erkennen, der Dienst in der Gemeinde ist immer ein Dienst der Ermutigung. Paulus begann den Brief an Timotheus mit Hinweis auf seinen Dienst. Er ist Apostel und auf seinen Dienstherrn. Gott ist der Retter. Nicht wir sagten uns, kommt das recht förmlich vor. Aber das ist es nicht. Der Grund ist ein anderer. Der Grund ist ein Diener Gottes. Er steht immer zunächst vor Gott, nicht vor Menschen. Und wie eng er verbunden ist mit Timotheus, das steht nicht an erster Stelle. Aber das wird dann gleich im Folgenden deutlich in Vers 2. Timotheus, mein echtes Kind. Können wir uns eigentlich vorstellen, was das bedeutet, wenn so jemand wie Paulus den Timotheus so anspricht? Was für eine Ermutigung das ist. Wir werden noch sehen, auf den Timotheus werden einige Anweisungen niederprasseln. Aber Timotheus, was ich dir gleich hier am Anfang auch mitteilen möchte. Du bist mein Kind. Ermutigung im Dienst. Ermutigung zum Dienst. Wie ist das bei uns? Sind wir aufeinander eifersüchtig, neidisch? Suchen wir die Fehler beim anderen, seine Schwächen? Versuchen wir vielleicht seinen Dienst ihm schwerer zu machen? Oder unterstützen wir einander im Dienst? Das können Worte ermutigen, erquicken und stärken. Und dann ein viertes. Der Dienst in der Gemeinde ist immer ein Dienst aus den Quellen, die Gott darreicht. Paulus schreibt hier in Vers 2: Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus unserem Herrn. Paulus weist Timotheus damit zu den Quellen jedes christlichen Seins und auch jedes christlichen Dienens hin. Timotheus, ja, du bist mein wahrer Sohn im Herrn. Aber die Quellen, aus denen auch du lebst und dienst, das bin nicht ich. Das ist die Gnade. Das ist die Barmherzigkeit. Das ist der Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Und auf diesen Gott, der dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden darreicht, auf diesen Gott, Timotheus, schau, blicke. Wie ermutigt Paulus den Timotheus? Antwort: Indem er dem Timotheus gleich am Anfang Eigenschaften Gottes vor Augen führt. Er ist Retter. Christus, er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Vater und er ist unser Herr. Und dieser Gott und Vater, dein Retter, und dieser Christus, deine Hoffnung, dein Herr, er erweist sich dir in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit und in seinem Frieden. Von dem Gott, von dem Herrn, der dieses darreicht, sind wir, jeder Einzelne, aber auch die ganze Gemeinde abhängig. Und wenn wir das Evangelium verkünden, wo auch immer und wie auch immer, dann wird diese Verkündigung Widerstand hervorrufen. Mehr noch, es ist, wie es jemand einmal sagte, Totenauferweckung. Und das können wir nicht von uns aus tun. Es ist die Gabe, es ist das Geschenk Gottes. Und darum ist Dienst in der Gemeinde ein Dienst, der von Gott dem Retter kommt. Es ist Dienst in der Perspektive von Christus, unserer Hoffnung. Es ist ein Dienst der praktischen Ermutigung von Gott dem Vater. Und es ist ein Dienst, dessen Quellen aus Gott sind. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Dieses alles finden wir bereits in den Grußworten. Und man fragt sich jetzt eigentlich, was kann eigentlich noch mehr kommen? Aber das wollen wir dann weitersehen an den nächsten Sonntagen, so Gott will. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.